Ich habe ein paar neue Informationen, Anton. Über Drohnen.
Drohnen? Das sind doch die Männchen von den Maikäfern.
Aber Anton, von Biologie hast du keine Ahnung. Erstens sind Drohnen die Männchen von Bienen. Und zweitens haben wir schon vor kurzem lang und breit über militärische Drohnen gesprochen.
Hab ich total vergessen, Friederike. Warte mal, doch. Da war von Raben die Rede. Sind Drohnen die Männchen von den Raben?
Ach, Anton, du wärst nie ein Kenner des Militärs.
Richtig, Frieda. Weg mit dem Militär. Was war denn nun dieser Rabe?
Drohnen sind führerlose Flugzeuge, die aus der Ferne gesteuert werden und für die Beobachtung oder sogar für die Beschießung aus der Luft benutzt werden. Und der Rabe ist eine kleine Drohne, 90 cm lang. Ihre Flügel haben 140 cm Spannweite und sie wiegt knapp 2 kg.
Und das Ding fliegt dann irgendwo hin? Wohin, weiß keiner?
Unsinn. Dazu gehört eine Bodenstation, die in einen Rucksack passt. Von dort werden dem Raben bestimmte Wegpunkte übermittelt, die der Rabe dann abfliegt.
Na, weit kann der doch sowieso nicht fliegen.
Denkst du, er kann 90 Minuten lang fliegen, kann sich aber wegen der Datenübermittlung nur 10 Kilometer von der Bodenstation entfernen.
Und irgendwann stürzt er ab, bumm, ein Trümmerhaufen.
Auch wieder Irrtum. Wenn er den Kontakt zur Bodenstation verliert, kehrt er automatisch dorthin zurück. Und nach Angaben des Herstellers verträgt der Rabe mindestens 50 Abstürze aus größerer Höhe unbeschadet. Zum Beispiel auf einen Parkplatz.
Aber landen kann der Vogel nicht.
Doch, er hat eine Gleitkufe und kann auf ebenem Gelände landen.
Ach ja, da haben die Soldaten ja wieder ein schönes Spielzeug.
Und zumindest bei den größeren Drohnen auch eine tödliche Waffe.
Und sowas ist erlaubt?
Zumindest die USA glauben, sich in einem rechtsfreien Raum zu bewegen. Mit ihrem Krieg gegen den Terror. So nehmen sie sich das Recht heraus, jeden beliebigen Menschen zu verhaften, anzugreifen und zu töten, wenn er verdächtigt wird, Terror gegen die USA auszuführen, zu unterstützen oder auch nur gut zu heißen.
Ohne Gerichtsverfahren, sogar ohne richterliche Einflussnahme?
Ja, so ist das.
Ich entsinne mich da ganz dunkel. Wir haben schon einmal über ein Gewohnheitsrecht gesprochen. Wenn etwas öfter und öfter ausgeführt wird, dann wird es zu einem Gewohnheitsrecht.
Ja, und über kurz oder lang nimmt jeder Staat dieses Recht für sich in Anspruch. Ja, das könnte passieren.
Und es ist doch was ganz anderes, ob Menschen draußen so von Angesicht zu Angesicht miteinander kämpfen oder ob einer draußen spazieren geht und 20.000 Kilometer weiter sitzt einer in einem klimatisierten Büro und schießt den anderen über den Haufen.
Vielleicht auch noch mit Musikberieselung.
Na, glücklicherweise kann man die Drohnen noch nicht kaufen.
Auch das ist leider falsch. In China war im November 2010 eine Luftschau, auf der 25 verschiedene Drohnenmodelle vorgeführt wurden.
Ja, da könnten ja die Terroristen Drohnen kaufen.
Nicht nur in China. Es gibt 50 weitere Staaten, in denen Drohnen entwickelt, gebaut und zum Teil schon eingesetzt werden. Auch für zivilen Gebrauch, wie die Straßenüberwachung bei großen Sportereignissen.
Und die Amis setzen die Dinger auch in Afghanistan ein?
Ja, dort und in Pakistan haben die USA schon mehr als 2000 terrorverdächtige Menschen mit ihren Drohnen getötet. Und eine unbekannte Zahl von Zivilisten gleich mit.
Das ist doch schrecklich. Und keiner schreit, aufhören! Und das Morden kann doch so nicht weitergehen.
Ein wenig Aufsehen gab es erst, als bekannt wurde, dass auch ein amerikanischer Staatsbürger dabei war. Anwar al-Awlaki, ein Priester, im US-Staat New Mexico geboren. Amerika gegenüber feindlich eingestellt und im Jemen von einer Drohne umgebracht.
Ein Amerikaner? Gilt denn eine besondere Regelung für Amis?
Ja, gerade darum ging es. Da fingen Diskussionen in den Zeitungen und auch in politischen Kreisen an, ob dies denn rechtens sei. Sogar das Justizministerium wurde eingeschaltet.
Und? Was haben die gesagt?
Obwohl es einen Präsidentenbefehl gegen politischen Mord, ein Gesetz gegen Ermordung von Amerikanern im Ausland, die amerikanische Verfassung, Bill of Rights und weitere Festlegungen gab, wurde die Ermordung genehmigt. Sie rechtfertigen alles mit ihrem Krieg gegen den Terror.
Da haben sie sich einen schönen rechtsfreien Raum geschaffen und keiner erhebt Einspruch.
Dabei wurde auch ein anderer Amerikaner getötet. Dessen Familie hat öffentlich gefragt, ob es denn nicht möglich gewesen wäre, den Mr. al-Awlaki gefangen zu nehmen und dann vor Gericht zu stellen.
Also ich denke, sie wollten ihn los sein. denn es hätte ja vor Gericht durchaus Fragen zur Rechtmäßigkeit des ganzen Krieges gegen den Terror gegeben.
Aber was für ein Unterschied. Sie haben mehr als 2000 Menschen in Pakistan umgebracht mit ihren Drohnen. Und jetzt die Diskussionen um den einen Amerikaner.
Man sagt doch, Amerika ist eben anders.
Das erlaubt aber noch lange nicht, dass die einen anders behandelt werden als die anderen.
Die Amis nehmen sich einfach dieses Recht heraus.
Nicht nur die Amis. Hast du schon mal von Gilad Shalit gehört?
Shalit? Das war doch der Soldat aus Israel, den die Palästinenser gefangen genommen und lange an einem unbekannten Ort festgehalten haben.
Ja, genau der. Shalit wurde am 18. Oktober freigelassen und ist inzwischen nach Israel zurückgekehrt.
Da wird er aber mächtig froh sein.
Natürlich, aber auch seine Eltern, seine Freunde, eigentlich der ganze Staat Israel mit ihm.
Und wie kam das denn so plötzlich?
Einen sehr großen Anteil hat Shalits Familie. Die haben sich mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, für Verhandlungen zu seiner Freilassung eingesetzt. Sie wurden von mehreren Werbefachleuten unterstützt, von Musikern, die sogar Shalit-Lieder komponiert haben.
Haben sie auch demonstriert?
Na und ob. So haben zum Beispiel zwei Schwestern aus dem Norden Israels neben der Wohnung des Ministerpräsidenten ein Zelt aufgebaut und dazu aufgerufen, für 2 Stunden in dem Zelt zu protestieren. Sie hatten sofort Hunderte von Unterschriften.
Und die Shalits selbst?
Im Juni 2010 brachen die Shalits von ihrem Heimatort auf und wanderten 12 Tage bis Jerusalem. Sie wurden überall freudig begrüßt und Tausende wanderten streckenweise mit ihnen. Als die Shalits in Jerusalem ankamen, zogen sie in das Protestzelt und erklärten, dass sie hier wohnen würden, bis ihr Sohn frei sei.
Klingt alles wunderbar, aber Friederike, was war der Preis? Die Palästinenser werden ihn nicht freiwillig hergegeben haben.
Natürlich nicht. Israel musste den Palästinensern zusagen, dass sie 1027 Gefangene freilassen würden.
Gefangene, die Verbrechen begangen haben?
Auch das. Es gab eine Liste mit 477 Gefangenen, auf die sich Palästinenser und Israeli geeinigt hatten. Den Rest darf Israel selbst aussuchen. 1027 insgesamt.
Kann man da hoffen, dass sich die Lage zwischen Israel und Palästina in Zukunft bessert?
Auf jeden Fall war etwas möglich, an das niemand mehr so recht geglaubt hat.
Ich habe auch nicht mehr daran geglaubt, dass die Bundeswehr eines Tages abzieht. Jetzt macht sie es doch, jedenfalls teilweise.
Die Bundeswehr macht in den nächsten Jahren 31 Standorte überall in der Bundesrepublik dicht. Und einige werden stark verkleinert.
Das wäre direkt ein Grund zum Feiern.
Durch das Aussetzen der Wehrpflicht wird die Bundeswehr zwar kleiner, soll dafür aber als Freiwilligen- und Berufsarmee auch schlagkräftiger werden.
Trotzdem, Friederike, weshalb gibt es denn so ein Wehklagen, wenn die Bundeswehr abzieht?
Dreimal darfst du raten. Natürlich wegen der Arbeitsplätze. Da hat ein Bürgermeister aus so einem Nest in Hessen gesagt, wenn die Bundeswehr abzieht, dann habe man ein 300 Hektar großes Gelände, das als Naturschutzgebiet schön ist, aber natürlich weder Steuereinnahmen noch Arbeit bringt.
Das alte Lied, Arbeit, Arbeit über alles. Übrigens, dort in diesem hessischen Naturschutzgebiet, da würde ich schon gern mal Urlaub machen. Dann haben wenigstens die Gastwirte was zu tun.
Du vielleicht, Anton. Aber meine Freunde und Bekannten, die wollen weit weg. Je weiter, desto besser.
Zu den Malediven?
Oder zum Persischen Golf.
Da kenne ich nur Saudi-Arabien. Alles Wüste. Nee, da zieht es mich ganz und gar nicht hin.
Anton in der Wüste, das kann ich mir nicht vorstellen. Kennst du etwa Bahrain in einer Bucht im Persischen Golf? Ein Inselstaat aus 33 Inseln, hat Erdöl, ist ein internationales Bankenzentrum und ist sehr beliebt bei arabischen Touristen.
Suchen die dort Wasser, um mal schwimmen zu gehen?
Die suchen vor allem Nachtclubs, Kinos und Alkohol. Alles, was in Saudi-Arabien verboten ist.
Dann ist dieses Bahrain auch nichts für mich.
Zurzeit wäre es auch etwas unruhig dort.
Hat der arabische Frühling auch diese Inselchen angesteckt?
Bahrain, etwa so groß wie der Bundesstaat Hamburg, ist immer noch eine konstitutionelle Monarchie mit einem richtigen König.
Ich dachte, dort in Arabien gäbe es nur Sultane und Scheichs.
Früher war Bahrain ein Emirat mit einem Scheich. Aber im Frühjahr 2002 wurde das Land in ein Königreich umgewandelt und hat sich eine Verfassung gegeben.
Wer hat denn nun dort was zu sagen, der König oder die Bevölkerung?
Bahrain hat ein richtiges Parlament, das aus einem Abgeordnetenhaus mit 40 Mitgliedern und einem Konsultativrat ebenfalls mit 40 Mitgliedern besteht. Die Abgeordneten werden alle 4 Jahre vom Volk gewählt. Die Mitglieder des Konsultativrats werden dagegen vom König ernannt.
Und wer ernennt den König?
Der hat seine Macht geerbt, ist nicht gewählt worden.
Kein Wunder, dass die Bevölkerung da protestiert.
Hinzu kommt noch, dass das Königshaus zu den Sunniten gehört, die Bevölkerungsmehrheit aber zu den Schiiten.
Die gehören doch beide zum Islam. Aber auch im Irak gab es immer Krach zwischen Sunniten und Schiiten.
In Bahrain ist der Islam Staatsreligion. Für die Muslime gilt islamisches Recht, die Scharia. Für Andersgläubige dagegen so eine Art britische Rechtsprechung. Wohl ein Relikt aus der Kolonialzeit. Vielleicht kommen da die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten her.
Naja, ich glaube nicht, dass es die Religion ist, die die Leute auf die Barrikaden bringt. Ich denke eher, dass die Königsfamilie und ihre Anhänger, die Sunniten, einfach mehr Privilegien haben als die einfache Bevölkerung.
Du magst recht haben, Anton. Auf jeden Fall gab es im Frühjahr diesen Jahres in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, heftige Aufstände.
So wie in Ägypten?
In Manama gibt es einen zentralen Platz, den Perlenplatz, wo Hunderte von Demonstranten ab Februar ihre Zelte aufgeschlagen hatten.
Erinnert mich stark an diesen Platz in Ägypten. Wie hieß er noch?
Du meinst den Tahrirplatz in Kairo.
Genau. Und was passierte dann?
Am 15. März hat der König das Kriegsrecht ausgerufen und einen Tag später den Platz gewaltsam räumen lassen. Die Sicherheitskräfte gingen mit gepanzerten Fahrzeugen und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Von den Zelten stieg schwarzer Rauch auf und Schüsse waren zu hören.
Sag mal, hat dieses kleine Land eine eigene Armee?
Vermutlich eine kleine Armee. Auf jeden Fall hat der König sich für die Niederschlagung der Aufstände Hilfe geholt.
Aber doch nicht aus Ägypten oder Tunesien?
Nein, von den Ländern des Golfkooperationsrates.
Habe ich noch nie gehört.
Zum Golfkooperationsrat gehören neben Bahrain Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Brüderliche Hilfe, sowas kennen wir doch. Das sind doch bestimmt Länder, die der arabische Frühling noch nicht geküsst hat. Und wie ging es weiter?
Im Abgeordnetenhaus in Bahrain gab es auch eine schiitische Opposition. Al-Wiwak hatte 18 von den 40 Sitzen. Alle Al-Wiwak-Abgeordneten haben nach der Niederschlagung der Protestbewegung ihren Rücktritt erklärt.
Klar, wenn ihre Leute niedergeknüppelt werden?
Im Juni ist dann der Ausnahmezustand wieder aufgehoben worden. Der König hat dann sowas wie einen nationalen Dialog versucht. Al-Wiwak hatte zunächst an dem Dialog teilgenommen, sich dann aber zurückgezogen.
Und was ist jetzt?
Im September haben Ersatzwahlen für die 18 freien Sitze im Abgeordnetenhaus stattgefunden. Die schiitische Mehrheit der Bevölkerung ist aber nicht zu den Wahlen gegangen.
Ich denke, die Bahrainer wollen das ganze System weghaben, nicht nur ein paar Hansel im Abgeordnetenhaus neu wählen dürfen.
Das glaube ich auch. Die Bevölkerung, vor allem die benachteiligten Schiiten, wollen vermutlich einfach mehr Mitbestimmung.
Das würde auch uns gut tun. Ach ja, wie steht denn der Westen zu Bahrain?
Sehr gespalten. Denn in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, ist die 5. Flotte der US Navy stationiert, mit 3000 Soldaten und 2 Flugzeugträgern.
Ich habe gerade mal den Atlas aufgeschlagen. Bahrain liegt ja gegenüber vom Iran.
Das ist ja das Problem. Die USA wollen nach außen den arabischen Frühling unterstützen. Gleichzeitig ist der Stützpunkt Bahrain für sie wegen der Spannungen mit dem Iran extrem wichtig.
Wenn du mich fragst, es geht aus wie immer. Erst das Fressen, dann die Moral.
Und wenn du mich fragst, gehört nicht nur der Stützpunkt abgeschafft, sondern das ganze Militär.